Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, von Nietzsche kommt der Ausdruck oder der Ausspruch, erlöster müssten die Christen mir aussehen. Das Christenleben ist Freude, der Glauben schenkt Kraft, wir sind mehr als Überwinder, wir sind von der Macht des Todes befreit, oder stimmt das etwa nicht? Ist es nicht wahr, dass wir schon jetzt den Heiligen Geist erleben und dass wir unsere Lust haben sollten an Gott? Und wenn das nicht der Fall ist? Wenn das in deinem Leben nicht der Fall ist, obwohl du glaubst, was ist dann? Stimmt dann alles nicht? So leicht ist es nicht. Denn die Berufung als Boten Gottes in dieser Welt, und das sind wir alle, die wir auf den Namen Jesu Christi getauft sind und die wir an ihn glauben und diesen Namen bewusst tragen, diese Berufung ist nicht immer Lust. Ist nicht immer so, dass wir es beständig als Freude fühlen. Weil wir in einer gottlosen Welt leben. Jawohl, in einer Welt, die Gott losgeworden ist, weil sie ihn loswerden wollte. Eine Welt, die antichristlich ist in vielen Teilen, nicht nur in muslimischen Ländern, in Diktaturen, die das Kreuz verachten. Auch in unserer eigenen Gesellschaft ist oftmals ein antichristlicher Geist zu spüren. Und wie kann es da anders sein, dass wenn wir unser Christsein ernst nehmen, Gott über alles lieben, wir dann auch Gegenwind erleben und mit Gegenwind zu rechnen haben. Es gibt eine Lust der Berufung, aber es gibt auch eine Last der Berufung. Wenn man angefochten ist, obwohl man an Gott festhalten will. Unser Predigttext führt uns zu Jeremia. Wir haben ihn gerade gehört. Er wirft Fragen auf. Wie ist das zu verstehen? Und dieser Prophet ist wie kein anderer ein Leidensprophet genannt worden. Und er ist ganz in der Nähe von Jesus mit seinem Leben. Und erst Jahrhunderte später kam ja Jesus in diese Welt. Und drei Punkte möchte ich euch mit euch heute besprechen. Erstens der Druck der Verfolgung. Zweitens der Zwang der Sendung. Und drittens die Gewissheit der Bewahrung. Der Druck der Verfolgung. Die große Frage, die sich stellt, warum hat denn Jeremia so viele gegen sich? Sogar seine Freunde. Warum ist er Spott und Gelächter ausgesetzt? Und muss Schlimmes für sein Leben, für Leib und Leben befürchten? Jeremia hat von Gott einen Auftrag. Und er misst den inneren Zustand seines Volkes an dem ersten Gebot. Kennt ihr das erste Gebot? Lass es uns mal zusammen sprechen. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das erste Gebot. Und er kann das Gerede in das Gerede der Heilspropheten, die sagen, es wird alles gut, es ist alles super, ihr macht es alles toll, kann er nicht einstimmen. Äußerlich mag alles hui sein, aber innen ist es pfui. Und da gibt es dieses abergläubige Vertrauen in den Tempel damals. Gottes Leute treiben Götzendienst, ja. Haben alles Mögliche, setzen sie an die erste Stelle ihres Lebens, nur nicht den lebendigen Gott. Sie treten die Gebote Gottes mit Füßen, mit Verlaub, es ist ihnen egal. Jeder lebt nach seiner eigenen Fasson. Kommt uns das bekannt vor? Man muss nicht weit schauen und weit gehen, um zu sehen, wie ein Leben aussieht, das vom Egoismus getrieben ist. Wir müssen nicht weit schauen, manchmal nur in unser eigenes Leben. Paulus schrieb es später auch in seinen Briefen, den Juden macht doch nicht die äußere Beschneidung aus, sondern die Beschneidung des Herzens und dass er Gott vertraut. Und den Christen mit Verlaub macht auch nicht die Taufe aus, sondern ob er Gott mit seinem Leben ehrt, sich an seine Gebote hält und ihm nachfolgt täglich. Das macht einen Christen aus. Nun, wer wird schon gerne kritisiert? Und wenn man den Mund nicht hält, dann weht einem schon mal der Wind entgegen. Und Jeremia warnt und droht, das Gericht wird kommen, sagt er. Das Gericht Gottes wird kommen und es kommt zu Recht. Denn Gott ist ein gerechter Richter. Und er sagt nur, was Gott ihm aufgetragen hat. Und was wird, was passiert? Er wird als Miesmacher verspottet. Es ist ja nicht so, dass Gott richten will, war die Predigt vom letzten Mal. Aber er will Umkehr sehen. Wirkliche Umkehr im Herzen seines Volkes passiert aber nicht. Jeremia, der Gott vertritt, wird verspottet, verachtet, gehasst. Es gibt keine Ruhe für ihn. Ihr müsst euch unbedingt das Buch Jeremia mal vornehmen. Es ist wirklich zu Herzen gehend, was wir da erleben und diese Hinweise, die wir auf Jesus sehen. Was passiert? Er wird von der Tempelpolizei misshandelt, er wird in den Block gelegt. Seine Aussagen lässt König Zedekia vorlesen und zerreißt sie dann oder verbrennt sie. Die Könige Joachim und Zedekia hören nicht auf. Jeremia, hör nicht auf ihn, lassen ihn in die Zisterne, also so einen Brunnen werfen. Und man fragt sich, hat der Kerl denn nur Pech? Nochmal, er hat einen Auftrag zu tun. Er muss die Sünde der Menschen, des Volkes Gottes ans Licht ziehen. Und er tut es mit den Worten. Denn mein Volk, und wir hören da den Herzschlag Gottes, mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Hier ist es wieder, das erste Gebot. Die lebendige Quelle lassen sie los. Die Menschen glauben nicht an den lebendigen Gott und suchen überall, kann mich das erfüllen, kann mich das erfüllen? Die Beziehung, dieses Geld, dieser Job, dieses und jenes. Jeremia muss sich gegen die Propheten stellen, die den Menschen nach dem Mund reden. Die gibt es ja heute auch noch. Die uns einfach nur sagen, was wir selber hören wollen. Das ist doch großartig. Die einen nur bestätigen, was wir selber denken, erstreben, treiben und uns lieb ist. Wer will denn nicht anerkannt und gelobt werden? Und so ging es diesen Heilspropheten. Ihnen war die Ehre bei Gott nicht so wichtig, aber die Ehre bei Menschen. Und alle dachten, ihr Vertrauen gründet sich auf Gott, aber es war nur der Gott ihrer eigenen Vorstellungen. Und da muss sich jeder von uns mal an die Nase packen. Glauben wir an den lebendigen Gott? Oder machen wir uns sagen, nö, so kann Gott nicht sein. Das geht gegen mein Bild von Gott. Der wirkliche, heilige, unbequeme Gott, der die eigenen Kreise stört, den Menschen die Maske abzieht und ihre Heillosigkeit aufdeckt, der die Selbstzufriedenheit anficht. Den Gott, den Jeremia predigt, den Gott, den Jesus uns gebracht hat, den auch wir zu bezeugen haben, den wollen nicht lange alle hören. Den wollen wir nicht. Warum? Er stört die eigenen Kreise. Und Jeremia macht doch nur das Gott sein Gottes geltend. Er sagt doch nur, Leute, hört doch zu, das ist unser Gott. Und er macht sich verhasst, wird zum Gegner derer, die ihre eigene Stärke rühmen. Ihre selbstgemachten Götzen sich vor ihnen beugen. Das ist übrigens noch heute der Grund für Christenverfolgung. Wir sitzen hier so sicher in der Kirche. Aber wenn ihr mal die Presse verfolgt, im Kongo, ein Abschlachten von Christen, nicht nur Christen, in Syrien, ein Abschlachten, weil man an diesen Namen glaubt. Und das ist noch heute so. Jeremia ist Jesus so ähnlich, der auch belauert, angezeigt, beklagt worden ist, weil er störte, weil er der frommen und unfrommen Lüge entgegengetreten ist, auch der falschen Gottesverbundenheit, die den wirklichen Gott gar nicht an sich ranlässt. Wir müssen es immer wieder sagen, womit Gott ernst gemacht wird, können wir nicht so bleiben, wie wir sind. Wenn wir mit Gott ernst machen, dann kannst du nicht so bleiben, wie du bist. Und das ist unbequem. Weil Gott nicht nur sagt, du bist super, er sagt, ich liebe dich. Du bist absolut geliebt, so sehr, dass ich mein Leben für dich hingegeben habe. Aber nicht, damit du so bleibst, sondern dass du jetzt so wirst, wie ich bin. Dass meine Liebe durch dich geht. Dass du verändert wirst. Dass du ein Abbild bist von mir. Das ist Gottes Plan. Keiner hat Recht vor Gott. Allen wird in der Begegnung mit Gott der Boden unter den Füßen weggenommen. Das ist unbequem, aber nicht zum Unheil, ja, sondern zum Heil, zum bleibenden Grund. Du hast doch kein Fundament, wenn Gott nicht dein Grund ist. Worauf stehst du denn? Alles geht den Bach runter in dieser Welt. Dein Leben wird kaputt gehen, du wirst sterben, ab in den Sarg. Bumm. Ja, wo ist denn der Grund, wenn nicht der lebendige Gott? Jesus, der auferstanden ist, dein Heil ist. Stehen können wir nur, weil Gott uns ohne Recht und Verdienst Halt gibt. Durch sein Blut hat er es erkauft, damit wir gerettet sind. Das ist der Grund. Und Jeremia spürt die Last seiner Berufung, den Druck der Verfolgung, einfach deswegen, weil andere Gott nicht Gott sein lassen wollen. Unter dieser Last betet er jetzt alttestamentlich. Und jetzt die Frage von vorher. Ja, Herr, lass meine Widersacher zerschunden werden. Und wenn wir ehrlich sind, wer hat noch nicht so gedacht? Also ich meine manchmal, oder? Die Gefühle, die können doch einem schon manchmal, wo ich sage, boah, pass auf du. Ist doch normal, oder? Sind doch Menschen. Aber es war alttestamentlich. Gott hat all das auf sich genommen. Er hat Gericht vollzogen. Ist schon alles passiert. Wir leben in einer neuen Zeit. Altes Testament ist rum. Gott geht nicht mehr so um mit den Menschen wie im Alten Testament. Alles war Vorbereitungszeit. Aber auch nicht ungerecht. Nur halt anders. Geht nicht in unser modernes Bild. Der Herr ist bei mir. Das ist wichtig. Er ist mir ein starker Held. Und hier ist Jesus anders. Nochmal. Was macht Jesus? Er sagt nicht, in die Hölle mit meinen Verfolgern, in die Hölle mit denen, die mich da kreuzigen. Nein, er sagt, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und er gibt uns auf als Christen, betet für die, die euch verfolgen. Betet für sie, segnet sie. Schwierig, aber nicht schwierig, wenn wir den Heiligen Geist wirklich in uns lassen. Wenn unser Leben nicht mehr uns gehört, sondern wirklich Gott gehört. Dann ist es immer noch schwierig, aber dann ist es klar, wer der Herr ist. Liebt eure Feinde, sagt er. Danke, Herr, dass du uns deinen Geist geschenkt hast, der unser Leben führt. Zweitens, der Zwang der Sendung. Jeremias Berufung ist ermutigend am Anfang. Er sagt nämlich, oder sie zeigt, wie liebevoll Gott mit seinen Gefäßen umgeht. Er kannte ihn vom Mutterleib, er selbst will zu ihm sprechen und er wird Jeremias Schutz sein, sagte er. Und Jeremia legt los und er bekennt am Anfang der Kapitel mit den Worten, dein Wort war meine Speise, so oft ich es empfing. Dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin nach deinem Namen genannt, Herrgott Zebaoth. Und dann geht er los. Aber jetzt, was ist jetzt? Ist es ganz anders. Jeremia verwendet starke Worte. Er sagt, du hast mich verführt. Gott, du hast mich verführt. Du hast meine Dummheit ausgenutzt. Wie der mit Gott redet. Krass, oder? Er wirft ihm Hinterlist vor. Macht. Du hast mich einfach hintergangen. Und jetzt bin ich hier und kann nicht anders. Also, er ist irre geworden an seiner Sendung. Durch diese immer den Anfechtungen. Er sieht nicht mehr die höhere Notwendigkeit seines Auftrags. Er hat kein Verhältnis mehr zu seinem Amt, kein fröhliches, ich kann nicht anders, ich will Gott bezeugen. Nicht mehr so wie die Apostel im Neuen Testament, wir können es ja nicht anders, als von dem zu reden, von dem unser Herz voll ist. Nein, Jeremia wollte Gott den Auftrag vor die Füße werfen. Ich habe keinen Bock mehr, nicht mehr reden, endlich Ruhe haben. Und ich frage mich, wie vielen von euch, die ihr vielleicht Jahre im Glauben seid, nicht auch schon mal solche Zeiten gekannt haben. Ich hatte früher des Öfteren den Gedanken, Herr, kann ich nicht ein normales Leben führen? Ich bin so, warum? So normal einfach, so wie alle anderen. Aber wie soll das gehen? Wie soll das bei Jeremia gehen? Er müsste vergessen, was er vorhergesagt hat. Die Sünden, die Verirrungen des Volkes. Wie könnte er sich in die Stille zurückziehen bei so einem Auftrag? Wie soll der aufgeben, wenn er doch sich an Gott gebunden weiß? Ich bin doch nach seinem Namen genannt. So irgendeinen Job kannst du aufgeben, aber nicht die Berufung. Dein Christsein, bitte nicht. Das ist das Einzige, was bleibt. Davonlaufen, desertieren geht doch nicht. Der Ruf ist wie ein brennendes Feuer in ihm. Und er muss weitermachen bis zum Ende. Und er muss auch die Leiden auskosten, die damit verbunden sind. Er selbst ist mitbetroffen am Unheil. Der Kelch geht nicht an ihm vorüber. Und so wird er Vorbote wiederum dessen, den er noch nicht kennt, Jesus. Der auch gesagt hat, der den Kelch auch genommen hat, der gezittert hat aber der aus Gehorsam durchgehalten hat, Gott sei Dank für uns. Er geht hinein, Jesus, in den Konflikt, den alle Menschen mit Gott haben. Du hast, wenn du noch nicht gläubig bist, wenn du denkst, was ist denn hier Kirche, komm jetzt mal mit, bin jetzt mal nett und vielleicht bist du heute Gast. Das ist total super, dass du einfach wegen dem Chor da bist und so. Und du denkst dir, was mit diesem Christsein, ist doch gar nicht, wie soll denn das gehen? In diesem Konflikt, wir haben alle einen Konflikt mit Gott, weil wir Gott nicht lieben, weil wir nicht automatisch an ihn glauben. Wir begehren auf und in diesen Konflikt geht Jesus und er sagt, der Menschensohn, also er muss in die Hände der Sünder überantwortet werden und Sünder sind wir. Jeder von uns hat ihn mit unserem Leben ans Kreuz gebracht. Wir brauchen nicht sagen, oh, dieser arme Jesus, jetzt ist er viel zu früh gestorben. Oh, jetzt hat er gelitten. Wir brauchen kein Mitleid mit ihm haben. Wir sollten Mitleid mit uns haben, mit den Menschen haben. Denn Jesus musste, er stand unter dem Muss Gottes. Er musste diesen Weg gehen. Der einzige Weg, versöhnt zu werden mit Gott. Unsere ganze Ablehnung hängt da. Unser ganzes Lebensdilemma, unsere Depressionen, die verdammte Lebensangst, Halleluja, hängt da. Er ist unsere Rettung. Jeremia erfährt den Druck der Verfolgung, den Zwang der Sendung, um jetzt durchzudringen zur Gewissheit der Bewahrung. Das ist der dritte Punkt. Und der letzte, in aller Last der Berufung, in aller Einsamkeit, Ablehnung, nimmt jetzt Jeremia den Gott in Anspruch, den er doch kennt, dessen Verheißungen er kennt. Er erinnert sich an die Zusagen und er erlebt Rettung und Bewahrung. Er wird bewahrt, tatsächlich. Die Babylonier schonen ihn und er ist frei. Er wird rehabilitiert. Und er hört auf, sich auf seine eigenen persönlichen Nöte und Schmerzen zu fixieren. Er fokussiert sich jetzt mit seinem Beten auf Gott. Er lobt Gott. Und das ist so großartig. Und wenn ihr heute nichts mitnimmt, dann nehmt das mit. Gott loben zieht nach oben. Gott loben zieht nach oben. Zu jeder Zeit macht das Lob Gottes den Unterschied. Es macht, wie wir gestern hatten, ein schönes Lobpreisseminar, es radiert die schlechte Atmosphäre zwischen uns und dem Himmel, radiert die aus. Wenn du lobst, wenn du bist du positiv, du schaust auf Jesus, du schaust auf Gott, du bist dankbar, du hörst auf zu jammern, du hörst auf anderen Vorwürfe zu machen, die Schuld bei anderen zu suchen, du schaust einfach auf Gott, weil es alles andere bringt doch nichts. Bringt doch gar nichts. Das heißt, niemals dürfen wir sollten wir den negativen Gedanken erlauben, uns gefangen zu nehmen? Natürlich passiert es. Aber dass wir mindestens dran denken, jetzt wäre Zeit zu loben. Als Jesus-Nachfolger hören wir auf Paulus. Wir nehmen die Gedanken gefangen unter den Gehorsam gegen Christus. Wir bleiben nicht am Boden sitzen. Jeremia betet, ich habe dir meine Sache befohlen. Singt dem Herrn, rühmt den Herrn, der das armen Leben aus den Händen der Boshaften errettet. Ich habe dir meine Sache befohlen. Wir können entmutigt werden. Wir können Anfeindungen erleben. Du kannst von den liebsten Menschen enttäuscht werden. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Du kannst Verachtung und Verfolgung erleben, zu spüren bekommen. Aber eines ist klar, der Herr wird nie von deiner Seite weichen. Er ist an deiner Seite. Ihm sollen wir erstens unsere Probleme, unsere Lage anvertrauen und zweitens, wir sollen ihn rühmen, dass er die Lösung bereits parat hat. Das ist Glauben. Das ist Glauben. Fazit. Es ist in Ordnung, Gott zu klagen. Es ist in Ordnung, uns mies zu fühlen. Es ist in Ordnung, zu stöhnen. Aber bitte lass uns nicht dabei stehen bleiben, sondern Gott die Sache befehlen, ihn lieben und loben, denn ihm sind alle Dinge möglich. Und wenn du heute hier bist, wir werden jetzt gleich das Abendmahl feiern, dann darfst du Antwort geben. Vielleicht kennst du Gott noch nicht persönlich, aber du merkst, heute ist irgendwas in dein Herz gekommen. Du hast die Quelle des Lebendigen verlassen, du hast dir Zisternen, andere Brunnen gebaut, dann komm heute zur Quelle und sag, Gott, ich will, dass du mein Leben erfüllst. Jesus, ich möchte dir mein Leben geben. Und wenn du irre geworden bist an der Berufung als Christ, wenn du irgendwie sauer geworden bist, wenn irgendwie was zwischen dir und Gott ist, dann bekenne es einfach und komm zum Abendmahl und lass dich beschenken. Lass dich neu stärken, so wie Jeremia. Ich meine, Jeremia ist so ermutigend, weil er so ehrlich ist. Er ist einfach ehrlich. Und wir dürfen auch ehrlich sein. Aber er bleibt dann nicht dabei stehen im Sumpf, sondern er wird erhoben. Lieber Chor, kommt doch schon mal nach vorne. Ich möchte noch kurz ein paar Hinweise geben für das Abendmahl. Wir werden es an 4 Stationen feiern heute Morgen. Von euch gesehen rechts vorne und rechts hinten wird Wein ausgegeben. Von euch links vorne und links hinten Traubensaft. Wir werden es in Form einer Wandelkommunion durchführen, während der Chor uns mit der Musik begleitet. Und Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, dass du zu uns redest. Wir danken dir, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern dass du uns in dein Bild verwandelst. Wir danken dir, dass du uns verstehst, wenn es uns schlecht geht, wenn wir irre werden an manchen Situationen. Und wir beten, dass du heute kommst, mit deinem Heiligen Geist wirkst und heilst, wiederherstellst, uns deine Herrlichkeit schmecken lässt. Amen.